90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim Rallycast Nummer 19, heute mit Paul Scharner, 40 Länderspiele für Österreich absolviert, ehemaliger Fußballfunktionär, hat heute eine Agentur für Spielerentwicklung und war der zweite Österreicher, der in der Premier League ein Tor geschossen hat. Und bevor du jetzt auch Hallo sagen kannst, sei ich jahrelang einer der wenigen Legionäre in einer großen Liga. 2006 hat man dich dann 2 Jahre vor der Heim-Euro nach einem Disput, auf den wir jetzt nicht eingehen müssen, mit dem Verband nicht mehr einberufen, also 2008, obwohl verdienter Spieler dann nicht bei der Heim-Euro gespielt. Ich nehme an, damals hast du gesagt, der ÖFB ist unprofessionell, jetzt stehen wir im Achtelfinale als Gruppensieger in der unter Anführungszeichen Todesgruppe. Heute sind wir nicht mehr so unprofessionell, oder?
Also mal hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, da jetzt meinen Senf zu der Europameisterschaft kundzutun. Grundsätzlich, ja, es hat sich was bewegt. Leider zu spät für mich, viel zu spät. Na, Spaß beiseite. Ja, freut mich irrsinnig. Natürlich mit so einer Platzierung beziehungsweise mit dem Gruppensieg hat, glaube ich, keiner gerechnet. Meine Erwartungshaltungen waren zwar groß, wie, glaube ich, von jedem einzelnen Österreicher oder Österreicherinnen. Aber wir sind dem Anspruch gerecht geworden.
Ja, jetzt steigen wir gleich trotzdem einmal auf die Euphoriebremse und bleiben bei diesem, das hat ja auch der Ralf Rangnick nach dem Spiel direkt gesagt, bleiben bei diesem Gruppensieg. Du hast gesagt, du hast mit viel gerechnet, auch mit Gruppensieg?
Nein, Gruppensieg an und für sich nicht, doch auch aber schon, dass wir in die K.O.-Phase kommen und ich habe sogar das Halbfinale als möglich gehalten. Ich habe in England auch einen Podcast gemacht und da habe ich eben auch die Erwartungen von Österreich kundgetan beziehungsweise die Einschätzung und ich war schon sehr zuversichtlich vor dem Turnier. Und es hat sich jetzt einmal bestätigt.
Ja, wobei man sehr sagen muss, dass es seit wir mit 24 Mannschaften spielen jetzt enden wollen schwierig ist. Aber man muss halt auch erst einmal liefern und da weiterkommen. Das sieht ja auch die ein oder andere Nation gerade. Ne?
Ja, es war ja schon 2016 so, oder?
Ja.
Waren wir schon mit 24, da haben wir es nicht geschafft. Das heißt, wir haben eine Weiterentwicklung gehabt haben uns sogar als eben Gruppensieger qualifiziert. Und ich glaube schon, dass das verdient war, wenn auch überraschend, aber so ist es halt eben im Fußball.
Ja, ich habe mir die gesamten Daten da jetzt mal so ein bisschen durchgearbeitet, von dem XG-Wert angefangen, der glaube ich in der Minute 45 laut den Servus-Kommentatoren bei Original 0 war oder so ähnlich, obwohl wir ein Tor geschossen hatten. Aber wenn man sich so die Leistungsdaten ein bisschen anschaut, da und dort hat halt Österreich vielleicht weniger Schüsse und da wieder mehr erfolgreiche Dribblings, aber ich sage jetzt einmal trotzdem, and I will die on this hill, wie der Engländer sagt, wenn wir da 3-3 spielen oder umgekehrt 2-3 verlieren, wäre es auch leistungsgerecht gewesen. Ich bleibe jetzt auf der Euphoriebremse.
Du hast jetzt gerade den Nerv getroffen von Statistiken für mich. Ich meine, ich bin in meiner Karriere, aktiven Karriere schon immer einer gewesen, der Optimierung sozusagen an erster Stelle gehabt hat. Das heißt, was kann ich verbessern? Aber wo wir uns mittlerweile bewegen, finde ich ein bisschen kontraproduktiv, weil noch immer die Menschen zählen. Und wenn man das Spiel gestern hernimmt, sind die Niederländer rausgekommen, wie wenn sie noch im Hotelbett gelegen wären sozusagen. Das heißt, XG, Quotient her oder nicht, grundsätzlich entscheidet noch immer der Mensch. Und bestes Beispiel, wie du eben angesprochen hast, es hätte ein 3-3 sein können, ist es aber nicht, weil die Niederländer die Chancen nicht gemacht haben. Das ist im Fußball so. Und da kann man als Trainer oder eben als Statistiker noch so viel auf den Zahlen herumreiten. Letztendlich ist das nur eine Hilfestellung, sage ich jetzt einmal, sich besser vorzubereiten beziehungsweise auch das Ganze umzusetzen.
Gehen wir noch einen Schritt zurück, bevor wir in den Spielfilm ein bisschen einsteigen. Ich finde das immer super, wenn ich da ehemalige erfolgreiche Sportler neben mir sitzen habe oder auch Sportlerinnen, weil die können natürlich einen ganz anderen Einblick geben. Jetzt hast du ja eine lange Profikarriere hinter dir und jetzt hatten wir vor dem Spiel wirklich dann diese Situation, dass wir eigentlich auch hätten verlieren können, solange man uns nicht 7-8-0 oder so ähnlich vom Platz schießt. Wäre natürlich ganz schlecht gewesen für das Mentale, aber wie gehe ich als Sportler um, wenn es am Ende doch ein bisschen wurscht ist, ob das jetzt 1-0, 0-0 oder 0-1 ausgeht?
Ja, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wahrscheinlich ein bisschen befreiender ist, die Situation als ja, zu 100% performen zu müssen. Also man hat ein bisschen die Tendenz gesehen, speziell jetzt beim Auftaktspiel gegen Frankreich, obwohl da eigentlich nicht das Thema war, ob du gewinnst oder nicht, weil beim ersten Spiel, du kannst dich nur in eine Drucksituation oder in eine schöne Situation bringen. Hatte ich schon das Gefühl, dass die Leichtigkeit ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Bei Polen hat man es auch gesehen, nach den 1-0. Jetzt haben wir zwar einmal den Vorsprung, aber jetzt müssen wir es nur über die Zeit bringen. Das ist ja in der ersten Halbzeit schief gegangen. Sie haben sich dann rehabilitiert in der zweiten Halbzeit und die entscheidenden Tore wirklich zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Und jetzt war man im Prinzip in einer super Position, sage ich jetzt einmal, wo der Rangnick natürlich auch seinen Einfluss genommen hat und gesagt hat, ja, jetzt lasse ich halt Spieler spielen, die normalerweise jetzt dann nicht unbedingt in der Startformation sind, die dann eben auch performt haben, so wie Schmidt.
Ja, das heißt, ist es trotzdem für die Spieler im Hinterkopf, also ich meine, das wird wahrscheinlich den Kopf befreien, aber ist es trotzdem irgendwie so, dieses unter Anführungsstrichen, jetzt können wir befreit aufspielen, wie fühlt sich das an für einen Sportler?
Ja, normalerweise geht der Schuss immer nach hinten los. Ne? Weißt du, wo man sagt, ich kann mich noch erinnern bei Austria, wie man 2002, 2003 schon, was weiß ich, ziemlich, glaube ich, 5 oder 6 Runden vor Saisonende schon Meister geworden sind, wo wir gesagt haben, boah, jetzt können wir befreit aufspielen. Ich glaube, wir haben kein Match mehr gewonnen oder zumindest eher mehr verloren, als wir gewonnen. Es ist natürlich immer eine Gratwanderung, aber ich glaube, bei so einem Turnier ist das ein bisschen was anderes, als wie in einer Meisterschaft, wo du sagst, hey, coole Stimmung, 30.000 Fans von Österreich im Olympiastadion, jetzt lass uns die Atmosphäre genießen und Niederlande hat natürlich seines dazu beigetragen, dass sie gesagt haben, ja, die ersten 10 Minuten macht's mal, kommt's mal ins Spiel und dann steigen wir erst ein und das war, glaube ich, sehr vorteilhaft.
Wie sehr warst du dann letztlich überrascht, dass man dann doch die Kaderbreite so in der Form ausnutzt, auch um den einen oder anderen Spieler dann im Achtelfinale nicht mit einer zweiten Gelben vorgeben zu müssen? Ja, Innenverteidigung, wo Berlin hat, haben einmal zusammengespielt in einem Spiel gegen Aserbaidschan, dann Brass fängt jetzt dann auf einmal an, Romano Schmidt. Also mir ist schon ein bisschen, wie man sagt, die Lade runtergefallen, wie ich die Aufstellung sehe. Und ich dachte, na, ist
ja
was.
Ja, war definitiv eine Überraschung. Hätte ich so nicht erwartet. Aber ich sage jetzt einmal, es ist für mich immer ein Zeichen, wenn eben Spieler, die normalerweise nicht in der ersten Elf stehen, auch auf diesem Niveau performen, dass eben die Atmosphäre im Team sozusagen bei jedem einzelnen Kaderspieler top ist, jeder ist motiviert und fühlt sich nicht ausgeschlossen, sondern ja, der kommt rein und hat Spaß, sich zu zeigen im Endeffekt. Und das hat, glaube ich, der Rangnick sehr gut hinbekommen.
Macht das vielleicht doch was, wenn man jetzt selber der Gegner wäre, wenn dann in der Schlussphase halt nicht der Kevin Danso reinkommt, sondern man dann irgendwie so bisschen eiskalt mit dem Leopold Querfeld, den Youngster aus der doch kleinen österreichischen Liga, auch nicht gerade vom Tabellenführer reinhaut. Also ich will jetzt dem Ralf Rangnick keine Hinterfotzigkeit unterstellen. Gute Headline, by the way. aber das ist irgendwie schon so ein bisschen, ich glaube, heute würde ich sagen, so ein bisschen ein Boss-Move. So, schaut's, wir bringen den jetzt auch noch, oder?
Ja, schon. Also ich glaube, das die Intuition, die Rangnick an den Tag legt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, glaube ich, das ist definitiv auf der positiven Seite bei ihm, dass er eben sagt, was du eben angesprochen hast, es ist kein Must-Win-Game sozusagen. Das heißt, mit einem Punkt sind wir zufrieden, wir können sogar mit einer knappen Niederlage leben im Endeffekt. Und weil es eben so gut gelaufen ist in der zweiten Halbzeit und das Gefühl da war, hey, wir können immer wieder zurückschlagen, wenn die Holländer näher kommen im Endeffekt, dass er dann eben die Entscheidung trifft, hey, jetzt gebe ich einem IV die Möglichkeit, der möglicherweise, wenn es anders läuft, zu keiner einzigen Sekunde Spielzeit kommt.
Ja, aber es gibt ja auch Gefahren beim Durchrotieren, wenn wir da jetzt so sind, oder?
Definitiv, aber es hängt wieder davon ab und ich glaube, da hängen die großen Nationen ein bisschen drinnen. durchwegs, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Performances von den großen Nationen war ein bisschen durchwachsen, dass da eigentlich irgendwas nicht stimmig ist. Ich kann es nicht genau sagen, wenn man jetzt England zum Beispiel hernimmt, die haben wir dann gleich nach uns gespielt im Endeffekt. Grottenschlecht, ganz weit weg, hat mit Fußball ganz wenig zu tun, muss man ganz ehrlich sagen, beziehungsweise mit befreitem Fußball. Und ich glaube, so ein Zeichen war der Bellingham gestern, was der für technische Fehler drinnen gehabt hat in einem Spiel. Das sagt man dann, da passt irgendwas nicht. Nicht nur im Spiel, sondern in der Atmosphäre. Und das hat der Rangnick super hingekriegt, dass er eben die Mannschaftsatmosphäre als die Grundlage definiert hat, nur so können wir erfolgreich werden.
Ich würde dieses Themenköfferchen andere große Nationen, denen wir ja vielleicht hoffentlich später im Turnier noch begegnen werden, mal gern nehmen und ein bisschen nach hinten stellen und nochmal beim Spiel selbst bleiben. Jetzt weiß nicht, also ich brauche es jetzt, glaube ich, nicht minutiös durchgehen, aber ich nutze das jetzt auch wieder aus, dass wir da einen ehemaligen Premier League-Profi sitzen haben. Frühes Tor. Objektiv kann man ja sagen, ja, natürlich öffnet das den Kopf und du weißt, du gehst jetzt die nächsten 86 Minuten mit einem Führungstreffer herum. Aber wie fühlt sich das wirklich an? Vielleicht ist wirklich, du hast ja defensives Mittelfeld, Innenverteidigung gespielt. Jetzt schießen die da vorne ein Tor. Wie geht man da in die Zweikämpfe rein? Was macht das jetzt so wirklich mit einem? Ich meine, abgesehen davon vom Offensichtlichen, dass man 1-0 führt.
Es gibt zwei Blinkwinkel. Einen habe ich erlebt in England beim Roy Hodgson. Da bin ich auf der Bank gesessen, haben wir gegen Sunderland gespielt, haben wir in der 15. Minute das 1-0 geschossen. Und der Roy Hodgson hat gesagt zu der Bank, oh, das ist zu früh, das bringen wir nicht über die Zeit. Ich bin da gesessen und habe gesagt, was war denn das jetzt für Eingebung von ihm? Der andere Blickwinkel ist, hey cool, wir sind jetzt einmal 1 in Vorsprung, das heißt, Niederlande muss sich richtig anstrengen, dass sie überhaupt mal wieder auf Equal kommen, sozusagen, das Ausgleichen. Und dann sind wir aber noch immer in einer guten Position, weil wir ja eigentlich immer den Schritt vorn sind. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Einstellung, beziehungsweise auch eine grundsätzliche Herangehensweise vom Trainer, beziehungsweise vom Manager, Teammanager sozusagen, wie es in England heißt, was der den Spieler mitgibt an Gefühl und an Optimismus und sagt, hey, natürlich nehmen wir das mit und wir schauen, dass wir da draufbleiben.
Wobei man ja sagen muss, gegen Polen ist es ja eigentlich ein bisschen in die Hose gegangen, oder?
Definitiv. Ja. Also da ist definitiv in die Hose gegangen. Aber ich würde mal sagen, dass das sicher ein Erfahrungswert war, den wir jetzt gestern mitnehmen konnten und eben anders gehandhabt haben, muss man ganz ehrlich sagen. Die Dings waren halt nicht besonders gut. Ne? Nach der Pause, weiß ich nicht, was drinnen besprochen haben, der Start in die zweite Halbzeit war halt eher semi-gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist halt, ich meine, natürlich sind noch immer die Niederlande, gegen die wir da gespielt haben, aber man sagt ja immer, okay, es gibt blöde und saublöde Zeitpunkte für Gegentor und gleich nach der Pause kriegst du eins, aber so vom Zuschauen einfach, also ich war nicht im Stadion, aber vom Zuschauen hat man irgendwie so das Gefühl gehabt und ich schaue ja eine absurde Anzahl an Fußballspielen im Jahr.
so viel Zeit, oder?
Ich werde dafür zahlt.
Nein, nicht, deswegen schaue ich nicht so viel.
Nein, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, auch wie dann das 2-2 gefallen ist, wo ich den VAR kurzer Sidestep nicht verstanden habe, weil das, da muss ich sagen, war keine Hand, spielen wir weiter. Das
ja, aber der Schiedsrichter hat es angemerkt.
Ja, sofort. Ja. Also. Aber da muss ich doch als VAR eigentlich sagen, hey, war keine Hand, kann es geben und den brauchen wir nicht anschauen. Aber wurscht, ich hatte dann trotzdem immer so das Gefühl, okay, wenn sie das jetzt bringen, wir schießen eh noch eins.
Genau, also was definitiv zumindest unterbewusst wahrgenommen wurde von uns, von unserer Seite, dass die Niederländer irrsinnig instabil waren, muss man ganz ehrlich sagen, das ganze Spiel über. Also man hatte nie das Gefühl, dass die jetzt am Drücker sind und da eine Macht sind, die man nicht durchbrechen kann im Endeffekt. Und das haben auch die Tore gezeigt, die man dann, die Tor Nummer 2 und Nummer 3 gesehen, da sind sie eher herumgestanden wie ein, wie sagt man bei uns, ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Ne?
Ja, wobei mich interessieren wird, okay, das eine Tor, wo der Grilsch den Ball verliert, ja, da haben sie ihn gut angepresst, umgeschalten. Das wäre ein Tor, das hätten wir auch gerne geschossen, glaube ich. Oder haben wir nicht so ein ähnliches Tor auch geschossen, dass man halt gerade wirklich im Spielaufbau im schlechtesten aller schlechten Momente den Ball kriegt. Aber was ich mir dann denke, waren wir dann wirklich so gut? Oder waren die Niederländer so schlecht? Weil am Anfang waren sie so schlecht. Das hat ja, glaube ich, jeder gesehen. Aber wie gesagt, wenn man sich dann nachher die Statistiken, ich muss das jetzt nochmal sagen, anschaut, dann waren sie nicht in allen maßgeblichen Statistiken so weit weg von uns.
Also ich glaube, dass die ein irrsinnig atmosphärisches Problem haben im Team, meiner Meinung nach. Der Dings ist, glaube ich, schwierig, der Koeman, der Ronald als Trainer, also was wie auch sein Gehabe ist und wie negativ er auf der Dings ist, auf der Bank, beziehungsweise auch sein Coaching. Also ich glaube, dass da ein bisschen das Problem drinnen liegt, weil von der Qualität her, glaube ich, ist Holland natürlich einer der Top-Nationen, sage ich jetzt einmal, beim Turnier. Weil wenn du siehst, wie die performen in den Vereinen, wo sie spielen, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber das ist wieder das Gefüge, sage ich jetzt einmal, wie gut kommt man zusammen beim Nationalteam. Und ich glaube, dass da ein bisschen Auf und Abs gibt, beziehungsweise die Einfluss nehmen auf die Performance.
Und wir als Österreich haben ja ein bisschen den Vorteil, dass wir, glaube ich, eine sehr heterogene Altersstruktur haben. Ich vergleiche die Niederländer ein bisschen so mit den Kroaten. Da sind die Superstars, sind halt vielleicht schon einen Ticken drüber und die ganz Jungen sind noch nicht alt genug, um das zu übernehmen. Gut, der Memphis Depay ist schon ganz gut und Virgil van Dijk, aber die sind dann halt schon ein bisschen älter und die richtig guten Jungen, denen fehlt dann halt einfach noch die Erfahrung.
Definitiv, also man hat es ja gesehen anhand Deutschland, meiner Meinung nach. Der Nagelsmann hat jetzt reinhauen müssen, weil sonst wäre das schief gegangen, weil da eben zwei Gruppen waren, sage ich jetzt einmal, die Jungen und die Alten, die schon verdienten Spieler im Endeffekt. Ne? Und das, glaube ich, hat der Nagelsmann gut entschieden, dass er gesagt hat, hey, fahr da jetzt rein und holen wir nur noch ausgesuchte Führungsspieler und alle anderen weg im Endeffekt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Thema, auch bei Holland, dass da die Jungen und die Alten nicht wirklich homogen zusammenspielen.
Ja, bei uns läuft es ja eigentlich ziemlich gut zusammen. Beim Andreas Weimann hat dann irgendwer am Nachbartisch, nachdem er meine dumme Fachsimpel leider irgendwie so ein bisschen mitgekriegt hat, gesagt, ist der nicht schon 40? Also wir haben ja gefühlt ist er das. Ja. Aber wir haben ja wirklich eigentlich in allen Mannschaftsteilen alles. Es ist gefestigt, klar, wenn man auf der Welle ist, funktioniert es gut. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen. Ich habe mir nämlich angeschaut, du hast ja den FA Cup mit Wigan gewonnen in der Saison 2012-13. Der FA Cup ist ja so ähnlich aufgebaut wie unser ÖFBA Cup. Das heißt, du spielst zuerst gegen unterklassige Vereine und dann kommen einmal die stärkeren Clubs.
Ich glaube, also nicht ganz kurz, muss ich kurz reingrätschen, weil du als Premier League Club sozusagen steigst erst in die dritte Runde ein.
Ach so, ja, ja.
Und deswegen sind eigentlich meistens die ganz kleinen Vereine schon weg im Endeffekt. Ja.
Hat's da, da komme ich jetzt dahin, so diesem so sich in den Rausch reinspielen, weil so ein bisschen war es ja, also wie der Baumgartner dann das vermeintliche 4-2 zwar klar abseits geschossen hat, aber den machst halt auch nicht mit dem berühmten Strich in der Hose, sondern mit stolz geschwellter Brust so ein Tor. Und damit zeige ich ja dem Gegner auch, hey, ich mache jetzt nicht den Stangelpass, sondern ich mache den schwierigsten Versuch. Aber ihr habt dann, glaube ich, Everton war Viertelfinale. War das so ein Knackpunktspiel, wenn ich das, weil die waren damals, heute sind sie nicht mehr richtig gut, aber in der Saison drauf sind sie ja dann Fünfter geworden. Und wie geht dieser Ruck durch die Mannschaft? Wie macht man da alles auf? Also
ich bin Meinung, dass sogar Huddersfield davor, die waren damals noch Championship, die ausschlaggebende Partie war, weil man normalerweise als Premier League Club, weil du schonst ja mal zumindest zwei Drittel der Mannschaft, du mit einer schwächeren, vermeintlich schwächeren Mannschaft dorthin fährst und normalerweise dir das Spiel von ihnen aufzwingen lässt. Aber das haben wir wirklich gut gelöst, da haben wir 4-1 auswärts gewonnen in Huddersfield. Und ich glaube, da hat dann jeder gemerkt, hey, Moment einmal.
So wie Polen.
Ja, genau. So wie Polen, genau. Und dann, Everton, du hast es angesprochen, das war wirklich unglaublich. Da haben wir in 5 Minuten 3 Tore geschossen. Also auswärts, in Goodison Park. Und das hat auch keiner für möglich gehalten, aber da haben wir wirklich überperformt, sage ich jetzt mal, in der Halbzeit.
Ja, vor allem, weil Wigan ist ja jetzt nicht der klassische Premier League-Verein, den du so kennst. Ja. Ihr habt es am Millwall geschlagen, wo es, glaube ich, damals, glaube ich, Championship.
Da haben wir auch Kick gehabt, muss man sagen. Ja. Wir hätten Chelsea auch kriegen können, ne? Im Endeffekt.
Ja, wobei ich glaube, Millwall ist so, wenn du halt als Bundesligist jetzt zum Beispiel Ried kriegen würdest. Das ist so ein Aufstiegskandidaten zweite
genau.
Liga, oder?
Genau.
Also
genau.
Nicht leicht. Ja.
Ja.
Und dann Finale Man City, das war noch nicht ganz so diese Dominanz, aber trotzdem, ich glaube, Carlos Tevez, Vincent Kompany,
Aguero, Yaya Touré, David Silva, ja. Ja, der Dings hat noch gespielt, der Gnabry.
Ja? Ja. Aber wie seid ihr denn in diesen Rausch reingekommen? Weil das, im Endeffekt, die Spiele sind ja dann durchgeruht. Oder ihr seid ja dann ein bisschen so raufgeflutscht, oder?
Grundsätzlich war es, wir waren wie immer halt abstiegsgefährdet und es war ja der Fokus eigentlich auf das Vermeiden des Abstieges sozusagen. Ne? Und ich kann mich nur erinnern, mein erstes Gespräch mit dem Roberto Martinez dazumals war, du Roberto, ich habe auch deswegen unterschrieben, ich war ja auf Leih vom HSV, ich möchte den FA Cup spielen, unbedingt spielen und wenn es geht sogar gewinnen. Und bitte lass mich spielen, weil ich war eigentlich der älteste Spieler im Kader und normalerweise hat der Roberto das immer so gemacht, die älteren Spieler, die kriegen eine Pause, eine Spielpause, da spielen halt dann die Spieler, die weniger Spielminuten kriegen. Und ja, ich habe dann eben jedes einzelne FA Cup Spiel gespielt im Endeffekt und es hat sich dann so mehr oder weniger ein bisschen als Insel herauskristallisiert, ja. Das FA Cup. Ja. Die Märchen sozusagen, weil im Dings sind wir nicht wirklich von der Stelle gekommen, da waren wir immer höchst abstiegsgefährdet und das war irgendwie so eine willkommene Abwechslung zu sagen, hey, da rocken wir jetzt einmal den Cup.
Ja, Liga müssen die Burschen ja nicht spielen, also ist sehr ein Vorteil. Sie können auf genau. Dieser Insel bleiben und da weitergehen.
Genau, und da möchte ich nämlich auch gleich reingrätschen, ich weiß nicht, vielleicht wäre es eher in der nächsten Fragen bezüglich Feiern, ne?
Das hätte ich jetzt nicht gefragt.
Ja, aber soll man jetzt feiern oder nicht? Man ist ja mitten im Turnier und was macht man da jetzt am besten? Ich habe es jetzt erlebt, 2013, das FA Cup-Finale war ja nicht das letzte Spiel dazumals, weil ja Champions League-Finale auch war. Bayern gegen Dortmund im Wembley-Stadion. Und deswegen mussten wir das FA Cup-Finale zwei Runden vor Schluss spielen im Endeffekt. Und wir waren aber Abstiegskandidat. Und unser nächstes Spiel war, also wir haben das Finale am Samstag gespielt, am Dienstag war dann das nächste Spiel, das entscheidende Spiel gegen Arsenal auswärts in London. Was macht man da jetzt als Trainer? Lasst man feiern? Nimmt man die Euphorie mit oder sagt man, na, Ausmaß, wir spielen schon in ein paar Tagen wieder, wir trinken nur Orangensaft und schauen, dass wir uns professionell vorbereiten.
Das Lustige ist ja, in dieser Saison gab es ja in Österreich mit Austria Wien einen Meister, die dann wenig später das Cup-Endspiel gespielt haben und ich möchte diese Geschichte glauben, auch wenn ich es mir jetzt, glaube ich, nie so 1:1 bestätigen habe lassen, aber ich glaube, da wurde dann gefeiert und das Cup-Endspiel ist von den Meisterkickern nicht, sagen wir, auf der Höhe der Leistungsfähigkeit absolviert worden oder so ähnlich. Also, wobei, ich glaube, als Trainer kannst du schon sagen, kannst du da Kisten Bier mal hinstellen, oder?
Nach so einem Spiel. Ich hätte es begrüßt sogar. Also, ja. Ich glaube, dass wir bessere Chancen gehabt hätten, bei Arsenal, wenn wir in London geblieben wären und eben eineinhalb Tage voll gefeiert hätten und uns dann zwei Tage vorbereitet hätten, mehr oder weniger, weil du die Euphorie dann viel besser mitnimmst, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das wird auch der Rangnick, so was ich mitbekommen habe, auch mit den Feierlichkeiten sozusagen bezwecken wollen, damit die Euphorie hoch bleibt und dass du da in einen Flow reinkommst, wie man so schön sagt, ne?
Also ich hab heute nach dem Aufstehen ein Instagram-Video gesehen aus dem Bus von der Fahrt und da war die Stimmung schon ganz gut. Wobei, ja, ich nehme trotzdem an, das sind alles Profis mit siebenstelligen Jahresgehältern, die werden schon wissen, dass man sich jetzt nicht bis um 5 in der Früh im nächstbesten Club die Birne wegknallt, würde ich mal sagen. Also
hoffentlich. Oder vielleicht ist es auch wurscht, ne? Wann ist das nächste Spiel?
Am Dienstag.
Dienstag, naja.
Ja, wir waren ja alle schon mal Freitag, Samstag.
Kannst du noch auf Urlaub fliegen, ja. Zwei, drei Tage.
Da komme ich jetzt aber zum Thema Verbandsprofessionalisierung, yes. Was sehr gut zu dieser Frage passt. Von außen sieht man ja immer, oder die Fans draußen sehen natürlich Ralf Rangnick, die sehen seinen Umgang. Wir registrieren, glaube ich, auch, dass der jetzige ÖFB-Präsident einen sehr professionellen Umgang an den Tag legt. wir Journalisten oder vielleicht sogar auch ihr Ex-Spieler habt vielleicht durch Freundschaften, Bekanntschaften schon noch mal ein bisschen mehr einen Einblick. Also es ist, kann man, glaube ich, so sagen, der ÖFB arbeitet doch auf den Ebenen, die nicht ganz nach außen sind, an der Professionalisierung. Es werden Leute aufgenommen, das Team wächst. Aber jetzt mal für so eine Spiel, für so eine Turniervorbereitung, wo muss da ein Verband professionell sein? Also brauche ich dann einen Staff von 30 Leuten, brauche ich, also um die Mannschaft selbst, ja, oder wo sind diese Professionalisierungsunterschiede zwischen deiner aktiven Zeit und jetzt? Also wo sind sie jetzt wirklich professioneller geworden?
Naja, grundsätzlich an der Herangehensweise, was aber sehr an einem Rangnick hängt, sage ich jetzt einmal. Ne? Man natürlich die Professionalisierung, was der ÖFB in den letzten Jahren, sage ich mal, beziehungsweise Jahrzehnten, sind ja schon fast zwei Jahrzehnte im Endeffekt, ne? nicht so laut sagen, dass du natürlich auch auf einen gewissen Stock an Spielern zugreifen kannst, ne? Dass das einmal breiter wird. Also das hat ja definitiv stattgefunden, sozusagen, ne? dass der Rangnick jetzt mehr Möglichkeiten hat an Spielern. Das Zweite ist natürlich, was mich irrsinnig aufgeregt hat immer früher, der Slogan, dabei sein ist alles. Also mit dem habe ich Nüsse anfangen können, weil wenn ich schon beim Turnier dabei bin, dann schaue ich, dass ich so weit wie möglich eben komme. Und ist wurscht, wie groß unser Land ist und wie viele Fußballer wir haben. Du kannst als Underdog immer überraschen, siehe Wigan Athletic. Und das war sicher der ausschlaggebende Grund, dass da eigentlich vom Präsidium und von den zuständigen Personen im Endeffekt zu wenig Überzeugung da war im Endeffekt und das dann eben auch schleifen lassen hat, dass man eben auch auf höchster Ebene performen kann und eben auch was erreichen kann im Endeffekt. Also jetzt stellt sich mittlerweile das Thema nicht mehr, aber das ist ja die generelle Professionalisierung, ob jetzt ein Spieler fit ist oder nicht. Ja. Zu meiner Zeit hat sich die Frage noch gestellt.
Fit im Sinne von?
Dass man so gehen kann, also, wie sie gegangen sind.
Okay.
Die Spiele in den letzten Tagen.
Mhm. Verstehe, ja. Ich glaube, es hängt auch wirklich viel mit dem, was du gesagt hast. Also ich glaube schon, dass dieser Rangnick-Fußball für eine Nation, die keinen endlosen Pool an guten Spielern hat, wie Deutschland, wie Frankreich, schon die richtige Art und Weise ist, Fußball zu spielen. Man könnte es natürlich auch machen wie die Kroaten, indem man in den Ball einfach nur verliebt ist und den über den Platz streichelt. Das ist auch ein Ansatz, aber gibt natürlich immer auch andere Ansätze. Aber ich glaube, was der Rangnick wirklich geschafft hat, ist halt so, es hört sich jetzt so in Zeiten von LinkedIn-Coaches furchtbar an, aber er hat so einen Mindset-Change gemacht. Und es fühlt sich unangenehm an, wenn man das sagt, aber ich glaube, jeder, der schon einmal sich sportlich betätigt hat, weiß, es beginnt wirklich im Kopf.
Ja, hundertprozentig. Und vor allem, es beginnt im Kopf vom Trainer. Weil das ist nämlich die Oberführungsperson für eine Mannschaft. Mhm. Und du warst selber wahrscheinlich Nachwuchskicker, beziehungsweise hast in Erfahrung gebracht, dass der Trainer nicht der Gott in Weiß ist, so wie im Krankenhaus, aber der Gott am Fußballplatz. Und das heißt, man glaubt ihm alles, was er sagt. Und wenn die negative Herangehensweise vordergründig ist, dann wirst du die aufsaugen. Wenn die positive ist, dann wirst du die positive aufsaugen. Und ich glaube, das ist immer die größte Herausforderung, speziell für kleine Länder. Und Kroatien hat es ja vorgemacht, ist ja vollkommen egal, wie klein wir sind. Wir können kicken und wir können was erreichen. Und ich glaube, das war der größte Change, was du gesagt hast. Das ist definitiv ein Mindset-Change. Und vor allem die Spieler, die sind ja jetzt dann überall verteilt und haben ihre Erfahrung gemacht, die können das auch glauben. Ne? Ja, wir sind gut genug, damit wir die Gruppe bei der Europameisterschaft gewinnen.
Ja, ich glaube, es hilft beim Rangnick einfach aus, dass er Mitte 60 ist und niemandem mehr irgendwas beweisen muss. Der hätte gehen können zu Bayern. Und ich meine, wie nah es jetzt dann wirklich war, werden wir vielleicht irgendwann wissen, aber ja.
Das ist nicht nur beim Rangnick so. Das ist ja meiner Meinung nach das große Problem in der Nachwuchsentwicklung, dass die Trainer selber noch auf einem Karriereweg sind. Mhm. Und da möglicherweise einige falsche Entscheidungen treffen, beziehungsweise viel mehr Angst dabei ist es als Freude, da am Platz was umzusetzen im Endeffekt. Weil sie natürlich Ergebnisse brauchen, um die nächste Stufe zu erreichen und so weiter und so fort.
Wobei sich da ja der ÖFB mit dem Onoccini da das durchaus überlegt hat, dass man das auch zum Beispiel kombinieren kann. Also du bist jetzt ein guter Trainer, der beim ÖFB Co-Trainer ist und gleichzeitig kannst du auch in deinem Verein dich entwickeln, dass du halt beides mitnimmst. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja, wenn ich jetzt einen jungen Trainer habe, der was erreichen will, dann schaut er vielleicht ein Tick zu viel auf ein Ergebnis.
Ja, natürlich, weil du fängst eben in einer 15er, sage ich mal, Akademie und wirst dann natürlich 16er Trainer werden und dann wieder als 18er oder 17er Trainer und so immer so weiter. Und das ist meistens kontraproduktiv, weil du ja schnell Ergebnisse brauchst. Und in der Talententwicklung brauchst du aber Zeit, weil wir ja wissen, es gibt retardierte Spieler, die später erwachsen werden als andere. Und ich bin der Meinung, um den Pool an Spielern noch größer werden zu lassen, wäre das notwendig, eben als Österreich anders zu arbeiten als Deutschland, die 10-mal mehr Einwohner haben als wir. Weil wir können nicht sagen, ja, wir verzichten halt auf 99% der Talente.
Wobei ich da dieses wahnsinnige ÖFB-Paradoxon Frauen-Nationalteam anführen könnte, da ist dann, glaube ich, irgendwann einmal in einem der vielen Gespräche mit Verantwortungsträgerinnen der Satz gewesen, so quasi, wir haben eine Spitze ohne Breite, was ja eigentlich ein bisschen paradox ist. Aber ja, wobei ich auf der anderen Seite mir denke, also so Scherb und Co., Lederer, die bei uns im Nachwuchs werken, die, glaube ich, streben jetzt nicht mehr an mit Real Madrid die Champions League zu gewinnen.
Nein, das ist definitiv. Ja. Aber die Frage ist halt, das sind die Head of Youth Development sozusagen in Österreich. Wie wird das umgesetzt bei den einzelnen Akademien im Endeffekt?
Ja, da wird man ein großes Auge drauf haben. Jetzt sind wir aber noch ein bisschen bei diesem Turnier. Genau.
Entschuldigung.
Nein, dafür ist Podcast ja da. Also würde ich das jetzt abtippen, hätte ich es rausgestrichen und gesagt, geile Geschichte, recherchiere ich mal anders. Aber ich merke es mir trotzdem. Also wir sind professioneller geworden, wir haben das richtige Mindset, wir treffen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast aufgenommen und veröffentlicht wird, auf einen Club Türkei, Georgien oder das dritte fällt mir jetzt nicht ein.
Tschechien,
ja, danke. Genau. Das können wir auch drinnen lassen, weil bis hierhin, wer es bis hierhin geschafft hat, lebt auch mit diesem Hirn von meinerseits.
Ja, darf ich da noch was dazufügen?
Ja.
Nur ganz kurz, was glaube ich ein ganz wichtiger Faktor ist, was ja eben beim Foda nicht so gut funktioniert hat, ist, dass die Spielanlage vielen Spielern in die Hände spielt.
Ja, aber da posten sie uns dann wieder drunter, ah, ihr seid ja die Red Bull und Rangnick-Jünger und so. Aber ich glaube, das sieht ja eh jeder, dass das passt. Das ist lustig.
Also ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Ne? Fürs Nationalteam ist jetzt der Vorteil, ne, dass jetzt viele Spieler das gewohnt sind. Für die Entwicklung einer zweiten Liga zum Beispiel ist das kontraproduktiv, weil da überhaupt kein Fußballspiel zusammenkommt. Ne?
Ja, wenn alle nur
pressen und alle nur Angst haben.
Genau, der Fehlpass ist mein Spielmacher, genau. Hat der Martin Scherb vor vielen, vielen Jahren, genau. Als er noch St. Pölten Trainer war, einmal gesagt. Man hat das ja auch beim Franzosen gesehen. Der Deschamps hat ja gesagt, okay, ihr könnt den Ball ja bis 30 Meter vom Tor haben und schaut mal, was ihr zusammenbringt. Österreich hat nichts zusammengebracht, im Endeffekt. Jetzt haben wir ein Spiel gegen einen Gruppendritten. Die Türkei haben wir filetiert. Die Tschechen waren meinem Gefühl nach, man sollte sie nicht unterschätzen, sie waren schon einmal stärker, das stimmt, aber das könnten schwere Gegner sein. Das haben wir uns mit diesem Gruppensieg erarbeitet und vielleicht nach der Gruppenauslosung sogar verdient, oder?
Ja, schon. Türkei ist natürlich ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das war jetzt nur ein Vorbereitungsmatch. Mhm. Im Endeffekt wird wahrscheinlich beim Turnier ganz anders ausschauen. Vor allem, weil natürlich jeder in Österreich erwartet, dass man die Türken vom Platz schießen, im Endeffekt.
Ah, das ist nicht nur die zwei Aggregatzustände. Wir werden Weltmeister, ja, genau. Oder wir sollen das Spiel einstellen.
Aber grundsätzlich glaube ich jetzt von der Gruppensiegerposition aus ist das natürlich schon angenehmer, sage ich jetzt einmal, wo man vermeintlich nicht die Stärksten hat. Wo man aber sagen muss, wenn du jetzt das Turnier hernimmst, dass die vermeintlich kleineren Nationen wesentlich mehr überzeugt haben als die vermeintlich großen Nationen.
Genau, jetzt nehme ich mein Themenköfferchen gleich her. Ich meine, kurz dazu, ich glaube, irgendwann war es auch noch möglich, gleich auf Spanien zu treffen. Irgendwann in einer der 27 verschiedenen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die wir da angestellt haben. Ich glaube, es ist angenehm, dass wir noch nicht gegen Spanien spielen. Jetzt nehme ich mein Köfferchen mit dem Thema Auftreten der großen Nationen her. Die Spanier sind die einzigen, die bis jetzt wirklich überzeugt haben. Sollten wir weiterkommen, werden wir auf eine große Nation treffen. Warum tun die sich eigentlich letztlich so schwer? Ich meine, die Deutschen hatten wirklich eine einfache Gruppe und Wie dann die Schweiz gekommen ist, haben sie jetzt dann auf einmal keine 5 Tore geschossen. England, puh, also das ist wirklich enttäuschend, was die abliefern. Warum?
Also mir kommt ein bisschen vor, wie wenn sie zu überprofessionalisiert sind und Fußball nur mit dem Kopf spielen. Das heißt, es denkt jeder drüber nach, wo kann er hinspielen, wo soll er hinspielen, was darf er machen, was ist der mögliche Fehler. Und vor allem, es ist kein Tempo drinnen, was auffällig ist. Es ist bei den vermeintlich Großen, die bis jetzt noch nicht performt haben, relativ wenig Tempo drinnen. Viel Ballbesitz für nichts im Endeffekt. Das heißt, sie kommen nicht auf den Punkt. Vor allem auch in der Umschaltphase sozusagen sind sie viel zu langsam. Und das reicht dann letztendlich nicht. Weil wenn du schaust, jetzt Slowenien, England, sie wurden dann eingeschnürt, überhaupt kein Thema, aber sie waren gefällig. Und sie waren meiner Meinung nach im Ballbesitz sogar viel besser als die Engländer.
Ja, ich glaube, die Deutschen muss man ein bisschen rausnehmen, aber wie gesagt, also die, vor allem mein
definitiv. Also die habe ich jetzt nicht gemeint. Ja, aber ja. Ich habe jetzt gemeint, eben die Engländer, die Franzosen tun sich ja auch sehr schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben auch relativ überschaubare Aktionen gehabt bis jetzt im Endeffekt. Wäre es nur Holland, muss man ganz ehrlich sagen, sind jetzt auch noch nicht so, dass man sagt, ja, die könnten Favorit sein.
Das ist, glaube ich, immer so die Schwierigkeit, weil wenn du zum Beispiel jetzt eben ein Cup-Spiel hernimmst, und das sind ja im Endeffekt eigentlich so fast K.O.-Spiele, wenn du jetzt der Außenseiter bist, und das ist Österreich nach wie vor eigentlich vielleicht maximal mal Augenhöhe mit Polen oder den Achtelfinalgegnern, du kommst halt irgendwo hin und für den Gegner, also du kommst als Favorit irgendwo hin und für den Gegner ist das Kirtag. Natürlich haut er alles rein und du denkst dir, okay, das erledigen wir jetzt ein bisschen, oder? Die Gruppenphase, die erledigen wir. Aber kann das ein Faktor sein?
Ich bin der Meinung, die größte Herausforderung in einer Karriere ist, dass man so gut wie möglich die Konsequenzen abstellen kann, beziehungsweise nicht drüber nachdenkt, was die Konsequenzen sein kann, was die Konsequenzen sein können, wenn du einfach drauf losspielst. Weil wenn die eben die, sage jetzt einmal, die positive Herangehensweise vom Rangnick an den Tag legen würden, dann wird es von der Qualität her wahrscheinlich nicht daran scheitern, dass sie öfters gewinnen als verlieren im Endeffekt. Und ich glaube, das ist immer die große Herausforderung, auch dann von den routinierten Managern und beziehungsweise Trainern. Oh, Scheibengeister, ich bin Frankreich. Jetzt muss ich schauen, dass ich da gut hinten stehe, dass dann beim Umschalten nichts passiert. Wenn die mal drauf losspielen könnten, dann würde ich mal gerne sehen, was da rauskommt im Endeffekt.
Wobei der Deschamps ja eh auch einer ist, der eigentlich meistens aus dieser, Anführungszeichen, gesicherten Defensive rausspielt. Und bei Österreich wissen die Leute halt, was sie zu tun haben. Also, soweit ich das Pressingspiel verstehe, musste der Innenverteidiger eine Ahnung haben, was jetzt passieren könnte, wenn der Stürmer nach links statt nach rechts rennt. Also, und wenn das Intus ist,
ja,
dann tue ich mir leid.
Ja, aber das ist die Defensive. Das ist ja die Defensive. Man muss ja unterscheiden von defensives Spiel und offensives Spiel, weil du bist ja dann irgendwann im Ballbesitz. Was mache ich da? Und da sind sie meiner Meinung nach noch immer viel zu positionsbezogen.
Die Franzosen?
Na, generell. Nicht oder nur die generell, Franzosen, sondern auch die Engländer sind viel zu positionsbezogen. Ne? Weil warum lasst er in Foden links spielen und in Saka immer rechts spielen? Die lasse ich alle 10 Minuten, dass ich die wechseln, dass sie mal nach innen ziehen können. Aber der Southgate ist ja vom Jahre Schnee sozusagen. Der hat ja vor 2000 noch Fußball gespielt. Der versteht das scheinbar nicht. Oder hat eben Angst davor, dass das vielleicht funktionieren kann.
Jetzt schauen wir uns, wo wir schon über Top-Nationen reden. Also wenn Österreich Weltmeister bei dieser Europameisterschaft werden will, dann müssen wir wahrscheinlich gegen eine Top-Nation spielen.
Ganz klar.
Wir sind jetzt einfach mal optimistisch und sagen, wenn man die Niederlande geschlagen hat, kann man alle möglichen Achtelfinalisten auch schlagen. Kann natürlich immer schief gehen, kein Thema. Wir sind in einem Baum, wo du hast da so diese zwei Seiten. Wir werden jetzt nicht auf Deutschland und Spanien treffen, sondern eher Italien und England. Reden wir es umgekehrt. Wenn Österreich dann auf eine auf dem Papier deutlich stärkere Mannschaft trifft, glaubst du, ist alles angerichtet, dass wir dann nicht nur fighten und brav spielen, sondern dass man die auch schlagen kann?
Also die zwei Mannschaften, die du angesprochen hast, oder die zwei Nationen, die du angesprochen hast, die werden auf alle Fälle fällig. Also wenn jetzt da nicht ein Wunder geschieht, Muss man jetzt schauen, wie sich die Italiener jetzt da tun im nächsten Spiel, ob das vielleicht ein bisschen ein Knotenöffner war, ja. Weil bis jetzt haben sie wirklich auch ganz weit weg gespielt und ich sehe da jetzt auch nicht die Qualität darin, dass das jetzt da besser werden könnte, so in kurzer Zeit, dass das von den großen Nationen, die in unserem Baum sind, schon...
Paul Scharner macht Anführungszeichen.
dass da schon... ja, der eine oder andere weitere Schritt möglich wäre sozusagen, dass wir auch über das Viertelfinale hinauskommen.
Das werden wir dann aber, glaube ich, sehen. Ich glaube, wir sind jetzt eh auch schon sehr, sehr lang. Wir haben ja auch Gott sei Dank viel Zeit und also auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben ab heute Nachmittag, wenn wir das veröffentlichen oder wenn wir das veröffentlicht haben werden, genug Zeit, sich euphorisch darauf vorzubereiten, zu schauen, ob man spontan nach Leipzig fahren kann und was, ob man doch noch vielleicht Urlaub kriegt am Mittwoch. ja, schauen wir mal. Es wäre, glaube ich, sehr schön. Nach allem, was wir gesehen haben, ist das Viertelfinale jetzt mal realistisch. Und ja, ich habe bis jetzt, glaube ich, allen gesagt, wir können gerne nach dem Finale auch nochmal sprechen. Dann mache ich noch einen Rallye-Cast. Dann sitzen wir dann alle da. Dann sitzt der Marc Janko da und dann sitzt du da.
Genau,
dann wir Finale. Dann genau, dann nehmen wir dann den Ogris-Stammtisch, der nebenan hier steht.
Dann machen wir eine Finalparty, sozusagen. Ein Finalrallye.
Perfekt. Passt. Paul, super. Danke, dass du bei uns zu Gast warst und wir reden dann nach dem Finale.
Bitte, danke.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Tschüss.
90 Minuten FM.